Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Leiter der Kommunikation dort und auch des Hauptstadtbüros des IW in Berlin. Willkommen im Studio.
Hallo, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Ein Thema haben Sie quasi mitgebracht und jetzt war ich den ganzen Vormittag schon gespannt, ob Sie das, ja, wie soll ich sagen, haptisch oder kulinarisch erlebbar machen, das Thema. Aber Sie haben jetzt keine Flasche Wein dabei, oder?
Nee, die habe ich am Eingang abgegeben bei den Kollegen.
Das ist nett. Okay. Thema, ich will Ihnen sagen, warum Wein. Die Leute trinken weniger in Corona-Zeiten. Das ist eine statistische Beobachtung, die man machen kann. Darüber werden wir sprechen. Und manche reisen auch weniger, zwangsweise gerade, was der lokale Lockdown in Nordrhein-Westfalen für Folgen hat. Und wie groß die Gefahr einer zweiten Welle sein könnte, das ist unser Thema gleich hier zum Auftakt. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. 30 Minuten Podcast. Herzlich willkommen. Da meldet sich das Coronavirus lautstark zurück. Zwei rote Flecken auf der Deutschlandkarte, die Kreise Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen müssen zurück in den Lockdown. Heute Vormittag haben sich die Gesundheitsminister in Deutschland zusammengeschaltet. Vielmehr, sie tun es noch immer. Die Sitzung begann um 9 Uhr, ist immer noch nicht zu Ende. Erstaunlich lang. Herr Bergmann, weiß nicht, ob das so ein Vorbote ist, aber über all dem hängt ja heute auch so ein bisschen die Sorge oder seit gestern. Ist das der Beginn einer möglichen zweiten Welle? Teilen Sie diese Sorge?
Also wenn es der Beginn einer zweiten Welle wäre, dann müsste man tatsächlich besorgt sein. Das ist aber, soweit ich das bisher gelesen habe und überblicke, gar nicht absehbar, sondern das, wenn man jetzt auf Gütersloh guckt, dann ist das sehr stark regional beschränkt und eben auch regional eingrenzbar. Also heute Morgen die Zahl in der Zeitung ist gewesen, dass eben bei einem Landkreis mit 370.000 Einwohnern es natürlich jetzt wirklich wahnsinnig viele Corona-Fälle gibt. Das sind mittlerweile über 1.000. Davon sind aber nur 24 angeblich, also das war die Zahl von heute Morgen, außerhalb dieses Komplexes rund um diese Fleischfabrik, um die es da geht.
Mhm. Genährt wird diese Sorge, zweite Welle und dieses Stichwort auch natürlich durch unterschiedliche Äußerungen, die es so insgesamt gibt, unter anderem auch vom Virologen Christian Drosten. Da gab es ein bisschen Irritation heute Morgen, weil er da nämlich erstmal von Spiegel Online und auch anderen knapp zitiert wurde aus seinem Podcast und zwar mit diesen Worten.
In 2 Monaten... denke ich, werden wir ein Problem haben.
Also, das war das verknappte, schriftlich wiedergegebene Zitat. Wir haben ihn mal in ausführlicherer Länge, also nicht die ganzen vielen Minuten im Podcast, aber doch mal ein Stück, dass man den Kontext merkt.
Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht. In 2 Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten und wenn nicht auch jetzt wir wieder einsehen in der Bevölkerung, dass die Gesundheitsbehörden Unterstützung und Konsens brauchen.
Also das ist die Aussage von Christian Drosten, dem Virologen der Charité in seinem Podcast. Spiegel Online hat sich mittlerweile da übrigens auch entschuldigt für diese verkürzte Zitatwiedergabe. Herr Bergmann, es wird so ein Wenn-Dann-Satz daraus. Ne? Aber letztendlich ist das ja dieses Wenn dann, dass wir schon seit Anfang dieser Pandemie erleben, wenn wir uns nicht ausreichend vorbildlich verhalten, dann könnte wieder was folgen. Jetzt frage ich mich auch gerade mit Blick auf diese stark betroffenen Kreise da in Nordrhein-Westfalen, kann man denn da wirklich überhaupt von individuellem oder sozusagen von breitem Fehlverhalten in der Bevölkerung ausgehen oder ist es nicht doch wirklich dieser Fleischhof?
Also den Zahlen nach, das, was wir bisher wissen, ist es dieser Fleischhof. Und dass da einiges nicht so richtig gut gelaufen ist, das ist seit Jahren bekannt. Auch die Branche steht ja seit Jahren unter verstärkter Beobachtung der Öffentlichkeit, was die Arbeitsverhältnisse dort angeht, die Bedingungen, unter denen dort gearbeitet wird. Und die scheinen jetzt eben die Weitergabe des Coronavirus sehr begünstigt zu haben. Aber bisher, bei dem, was wir wissen, ist es tatsächlich eben ein sehr klar eingrenzbares Geschehen. Und deshalb wäre meine Hoffnung, dass wir uns da jetzt nicht so wahnsinnig große Sorgen machen müssen. Das wäre natürlich schon ein bisschen problematisch. Jetzt die Sommerpause beginnt, die Leute wollen dann doch, soweit das geht, in Urlaub fahren. Und wenn das nicht mehr möglich wäre, dann wird das zweifelsohne auch auf die Stimmung schlagen.
Das ist ja leider so ein Nebeneffekt, da wahrscheinlich auch über Nordrhein-Westfalen und diese beiden betroffenen Landkreise hinaus, dass diese Sicherheit, die so langsam zurückgekommen ist, gerade auch was die Bewegung angeht im Lande und auch über Landesgrenzen hinweg, dass da jetzt wieder so ein Unsicherheitsgefühl reinkommt. Wenn es Warendorf und Gütersloh betrifft, dann könnte es auch im nächsten Moment ein anderer Landkreis sein.
Ja, aber wie gesagt, die Bedingungen scheinen hier schon besondere zu sein. Und ansonsten könnte man da einen Begriff zitieren, der jetzt bisher immer etwas kurz gekommen ist oder mir zu kurz gekommen ist, nämlich den der Eigenverantwortung. Und wir sind ja jetzt in Berlin. Ich bin irgendwann mal vor 6 Wochen über den Prenzlauer Berg geradelt und da hatte man schon damals in den Parks den Eindruck, dass da bestenfalls ein Großexperiment mit Cannabiskonsum gegen Corona vorzugehen läuft. Da wundert mich ehrlich gesagt, dass wir da jetzt in Berlin keine erhöhten Zahlen gesehen haben in diesem Umfeld.
Vielleicht hilft es ja. Ich meine, vielleicht.
Ja, also das ist, glaube ich, auch wirklich wissenschaftlich untersucht worden. Ich habe die Studie jetzt dann aber im Einzelnen nicht gelesen. Ich sah nur mal eine Notiz in der Zeitung.
Ich glaube, ganz am Anfang hat Donald Trump mal gesagt, dass Alkohol helfen könne gegen Corona.
Ich glaube, das ist die russische Variante. Bei okay. Donald Trump war das Desinfektionsmittel, okay. Also zumindest zu einem späteren Zeitpunkt.
Da sind wir schon letztendlich, ich will jetzt nicht zu schnell die Biege zu Armin Laschet machen nach diesen beiden Namen oder nach diesem Namen, den wir da gehört haben. Aber
der braucht eine schlechte Reihenfolge.
Neben der Frage der individuellen Verantwortung, die Sie angesprochen haben, ist es ja schon auch eine Frage der politischen Verantwortung. Armin Laschet war ja einer der Ministerpräsidenten, die relativ früh signalisiert haben und auch das angestoßen haben, lass uns mal über Wege der Lockerung nachdenken. Fällt ihm das jetzt auf die Füße?
Das fällt ihm sicherlich in der Öffentlichkeit auf die Füße, weil die Öffentlichkeit wenig, also offenbar sehr neigt zu den starken Männern, die auf alles die Lösung haben und die harten Maßnahmen ergreifen. Mir hat bei Armin Laschet eigentlich gut gefallen, dass das abgewogen war. Und es ist natürlich nun in einem Flächenstaat wie der Bundesrepublik gesamtheitlich oder dann auch eben in Nordrhein-Westfalen als dem größten Flächenland, haben sie natürlich völlig unterschiedliche Bedingungen jeweils. Und das muss man regional berücksichtigen. Und das gesamte Land dann lahmzulegen, weil es diverse Hotspots gibt, das scheint mir nicht angemessen. Und ich fand diesen tastenden Kurs, den Armin Laschet da eingeschlagen hat, der hat mir gut gefallen. Es ist natürlich für Politiker immer sehr schwierig zu sagen, wir wissen es einfach nicht und wir gucken jetzt mal. Und Trial and Error ist in der Öffentlichkeit als politische Methode nicht sehr beliebt. Aber Sie werden selbst bei Herrn Drosten den Satz gehört haben, das wissen wir jetzt im Moment einfach nicht. Und dann ist die Frage, wie man sich entscheidet. Sicher ist, dass Armin Laschet am Ende dafür die politische Verantwortung zu tragen hat. Mhm. Ob das gerecht ist oder nicht.
Tja, Urlaub in Schweden oder Frankreich haben wahrscheinlich sowieso viele gestrichen in diesem Jahr. Dann idealerweise noch was gefunden in Deutschland, sei es an der Küste, sei es in Bayern. Und jetzt heißt es leider für viele Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf, den beiden nordrhein-westfälischen Landkreisen, die zurück müssen in den Lockdown, not welcome. Über das und anderes sprechen wir weiter mit dem Politikwissenschaftler Knut Bergmann und mit Nicole Dittmer, die zu uns gekommen ist mit dem Recherchestand der Dinge. Hallo, ja, hallo. Nicole. Also nicht willkommen sind Gütersloher und Warendorfer wo?
Ja, zum Beispiel in Bayern. Die haben gestern ein Beherbergungsverbot für Menschen aus den betroffenen Landkreisen beschlossen. Also das ist definitiv. Heute hat sich dem Niedersachsen angeschlossen und auch gleich noch eine zweite Regelung beschlossen, dass nämlich zum Beispiel Lehrkräfte aus dem Raum Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, aufgefordert worden sind, zu Hause zu bleiben. Das ist nochmal eine Verschärfung, die da im Prinzip ja schon lange leben. Und Schleswig-Holsteins Landesregierung, die hat gestern die Ausweitung der Quarantänepflicht auf Reisende innerhalb Deutschlands beschlossen. Das heißt also jetzt, dass die betroffenen Landkreise im Prinzip Personen von dort 2 Wochen in Quarantäne müssen, wenn sie nach Schleswig-Holstein einreisen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man macht dort Urlaub, verbringt man den quasi in Quarantäne.
Eine spezielle Form des Urlaubs. Am besten, man hängt noch 2 Wochen ran, wenn man kann. Können wahrscheinlich die meisten nicht. Knut Bergmann, ich schaue mal in Ihre Richtung. Ist das denn eine verhältnismäßige Reaktion? Das ist ja immer diese Frage, was man da jetzt Menschen zumutet. Und bisher hatten wir ja die Situation, wir waren alle im gleichen Boot, mehr oder minder, bei allen regionalen Unterschieden, aber im Grunde alle im gleichen Boot. Und jetzt gibt es eben so spezielle Situationen.
Da gibt es nach meinem Empfinden unterschiedliche Perspektiven drauf. Die eine ist, was ist virologisch geboten? Und da hat natürlich dieses Virus den großen Nachteil, dass die Inkubationszeit so lange ist und deshalb diese Quarantäneerfordernisse bestehen. Das zweite ist, ist es möglich, das ist eine Frage an die Gesundheitsämter, dieses Geschehen in Warendorf und in Gütersloh tatsächlich einzugrenzen. Also das, was ich vorhin sagte, wenn das tatsächlich rund um diese Fleischfabrik nur ist, dann lässt sich das relativ gut eingrenzen und dann ist wahrscheinlich eben der Bewohner in anderen Stadtteilen von Gütersloh möglicherweise nicht so betroffen. Da kann ja auch, also wenn die jetzt alle diese Corona-Warn-App schon geladen hatten, das wäre vermutlich auch hilfreich. So. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, etwas, womit wir uns am meisten beschäftigen in der öffentlichen Wahrnehmung und der öffentlichen Diskussion darüber, ist die Frage nach der politischen Verantwortung. Und da sind Sie natürlich als allererstes Mal sofort gefordert, als Ministerpräsident Stärke zu zeigen und zu beweisen, dass Sie dafür sorgen, dass es jetzt keinerlei Fälle mehr gibt im eigenen Bundesland. Und jetzt Schleswig-Holstein ist ja tatsächlich sehr wenig betroffen gewesen, was auch damit zu tun hat, dass es da wenig große Städte gibt und dass das ein Flächenland ist. Aber ob das dann jeweils geboten ist, weiß man halt immer erst hinterher. Also das ist wahrscheinlich bei dieser Corona-Krise einzigartig eben, ob der langen Inkubationszeit und ob des geringen Kenntnisstandes, wie die Verbreitungswege laufen, ist ja bis heute offen, ob eben die Schulen jetzt Hotspots sind oder nicht, wird man wahrscheinlich erst in Jahren aufklären können, ob das geboten gewesen ist oder nicht.
Okay, dann ist der Sommerurlaub lange vorbei.
Möglicherweise auch der schon im nächsten Jahr.
Ja, dann. Ja. Und natürlich jetzt diese ganz praktisch ungute Situation für viele. Ich meine, es geht jetzt wirklich um kurzfristige Sachen, die jetzt bald anstehen. Die meisten dürften das schon gebucht haben. Nicole Dittmer, haben Sie da eigentlich eine Antwort drauf, wenn ich jetzt frage, die Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele Menschen stellen, wer zahlt das denn eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Also eindeutig ist, das habe ich im Vorfeld schon mal recherchiert, wenn es nicht möglich ist, den Urlaubsort überhaupt zu erreichen, dann muss man auch nicht zahlen. Aber das ist ja in dem Fall nicht wirklich gegeben. Eindeutig ist es nur in Bayern. Ich habe gerade mit der Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale gesprochen, die sagt, okay, wenn man da nicht übernachten darf, dann ist es ganz klar. Und auf den Kosten sitzen bleiben dann tatsächlich die Hoteliers. Was wir eben unterschlagen haben, weil die waren die Ersten, die vorangeprescht sind, Mecklenburg-Vorpommern, die haben ja auch eine Einreisebeschränkung, aber insofern eine Sonderregelung, als dass sie sagen, mit einem negativen Test kommen die Leute rein. Und da hat die Rechtsexpertin gesagt, es ist ganz klar unklar. Also da weiß man nicht, wer da letztendlich zahlt, wenn es eben zu der Situation kommt, dass die Reisenden sagen, okay, wir halten uns dann aber doch eher an die Warnung der NRW-Landesregierung, besser gar nicht reisen. Und MacPom aber sagt ja, aber mit einem negativen Test könnt ihr ja Urlaub machen.
Knut Bergmann, Institut der deutschen Wirtschaft, Verantwortung der Wirtschaft. Das war ja auch schon mal so eine Frage, die jetzt aufkam in diesen Tagen. Wie viel Verantwortung hat eigentlich der Fleischunternehmer Tönnies? Also können wir uns jetzt vorstellen und wäre das vielleicht auch gesellschaftlich, politisch ratsam, dass am Ende eine lange, lange, lange Liste von Forderungen, zum Beispiel auch für Kosten dieser Art, bei diesem Fleischproduzenten landet?
Also vorstellbar ist politisch immer wahnsinnig viel. Also gerade Forderungen gegenüber Unternehmen, insbesondere wenn es keine guten Beispiele sind, das ist nun weit verbreitet. Ich habe in diesem konkreten Fall allerdings leichte Zweifel dran, dass selbst das Privatvermögen von Herrn Tönnies dafür reichen würde, was da dann an Haftungssumme auflaufen würde. Das bleibt dann zu diskutieren. Das ist natürlich, also wenn man, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, aber wenn man auf diese Corona-Krise in der Bundesrepublik guckt, dann ist das natürlich auch an ganz vielen Stellen, also das hat natürlich ganz tragische Folgen, also Todesfälle, ausfallender Urlaub, Menschen in Quarantäne, Familien, die sich nicht sehen können, also da in der eigenen Familie, meine Schwiegermutter sitzt in einem Pflegeheim, das ist halt ein bisschen schwierig, alles so, das ist alles nicht schön. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein gewissermaßen soziologisches Lernfeld oder in ganz vielerlei Hinsicht ist das ein Lernfeld und vielleicht ist das etwas Positives, was man rausziehen kann, dass wir an ein paar Stellen dann etwas lernen als Gesellschaft. Das mag dann im Bereich der juristischen Haftung nochmal verfeinert werden, am Beispiel Tönnies. Das ist aber eben vielleicht auch ein gesellschaftliches Lernen in Richtung Eigenverantwortung.
Knut Bergmann. Sie haben ein Buch geschrieben, mit Wein Staat machen. Das ist eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik anhand der Weine, die bei Staatsbanketten ausgeschenkt wurde, richtig?
Das ist richtig,
ja. Tja, also mit wem könnte man besser über ein weiteres Corona-Krisenphänomen sprechen als mit Ihnen? Die Deutschen bleiben in der Corona-Krise nämlich offenkundig häufiger nüchtern als zu anderen Zeiten. In diesem Frühjahr wurde deutlich weniger Alkohol verkauft als sonst. Das wissen wir dank einer Anfrage der Weinpartei FDP. Herr Bergmann, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wenn ich da an so manchen Gesundheitspolitiker denke, der würde das vielleicht anders einschätzen. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Also aus Sicht der Gesundheitspolitiker ist das zweifelsohne eine gute Nachricht, auch der Suchtbeauftragten der Bundesregierung. Aus Sicht dann der betroffenen Unternehmen ist das eine eher schlechte Nachricht. Und wenn man da ein bisschen reinguckt, dann sieht man halt, also beispielsweise Brauereien sind im ganz hohen Maße von dieser Krise betroffen. Das mag so ein bisschen der öffentlichen Wahrnehmung zuwiderlaufen, weil viele Leute da zu Hause dann auch relativ viel getrunken haben. Also beim Weinverkauf zum Beispiel, der ist im Einzelhandel nach oben gegangen, also für den privaten Konsum. Aber was da total weggefallen ist, sind die Restaurants und Feierlichkeiten. Und Bier wird zu einem hohen Anteil ausgeschenkt, eben im öffentlichen Raum oder in Kneipen. Also bei Kölsch sind das fast 90% sogar. Das wird kaum in der Flasche verkauft. Insofern sind eben von den deutschen Brauereien sind fast 90% haben Kurzarbeit angemeldet. Und das sind natürlich schon dramatische Zahlen.
Ja. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil das wäre auch erst meine Vermutung, dass ja eigentlich Menschen dadurch, dass sie mehr Zeit haben, mehr Zeit zu Hause haben oder hatten zumindest, dass da auch wirklich mehr konsumiert wurde. Aber das macht das letztendlich nicht wett, was an den öffentlichen Raum, was dort so sonst konsumiert wird, wegfällt. Tja, was kann man denn da tun? Also ich meine, der klassische Weg ist einfach sagen, staatliche Hilfen bei Kurzarbeit ist es ja in der Tat so, die Sozialkassen helfen da. Braucht es da noch mehr darüber hinaus, weil wir da um ein Kulturgut fürchten müssen?
Ja, also bei staatlichen Hilfen, da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, weil das eben auch wieder da gibt es keine einfache Antwort drauf. Also ich beispielsweise bei den Brauereien ist das noch ganz gut eingrenzbar, wobei da wird es eben auch Hopfen- und Malzbauern geben, die möglicherweise betroffen sind. Im Weinbau geht es dann noch viel weiter. Da fehlen beispielsweise ähnlich wie beim Spargel die Erntehelfer. Also sie können halt die ganze Weinbergsarbeit und dann auch die Lese können sie nicht machen ohne ausländische Hilfskräfte. Und da die seit, wie auf den Spargelhöfen, dann oft schon seit Jahren sind es dieselben, die kommen und können die jetzt eigentlich einreisen. Das ist schon ein echtes Problem. Und dann hat natürlich Wein den Vorteil, dass man ihn lagern kann, aber auch da laufen irgendwann schlichtweg die Lager über. Das ist wirklich problematisch. Also insofern wäre mein Verbrauchertipp, wenn ich den mal so etwas salopp geben darf, der Jahrgang 2019, der jetzt auf den Markt kommt, war herausragend gut in Deutschland und insofern greifen Sie zu.
Okay. Sie haben im Vorfeld auch gesagt, es ist jetzt auch gerade ein Problem für Spitzenweine, diese Situation.
Es gibt tatsächlich erste ökonomische Papiere. Es gibt eine amerikanische Zeitschrift, das Journal of Wine Economics. Das ist eine ernstzunehmende ökonomische Zeitschrift, die sich eben mit Fragen
rund... Klingt auf jeden Fall so vom Titel her.
Also ja. Double Blind, peer-reviewed, also alles, was man da so braucht. Die haben tatsächlich jetzt die ersten Aufsätze veröffentlicht, die dem Spitzenweinmarkt nachgehen. Das ist primär, das sind sehr teure Bordeaux- und Burgunderweine im großen Teil, die über Auktionen gehandelt werden. Und die Abnehmer sind auch da, entweder Investoren, Sammler. Das sind jetzt zwei Gruppen, die vielleicht etwas zurückhaltender sind mit Investments im Moment, weil sie nicht wissen, wie sich ihre ökonomische Situation weiterentwickelt. Und eben auch ganz stark Restaurants oder eben hin für Festivitäten wie Raritäten, Weinproben und dergleichen. Dieser Markt ist ziemlich zusammengebrochen, ja. Das ist aber nur ein wirklich absolutes, das ist das absolute Spitzensegment.
Okay, das ist das Thema, wenn wir jetzt Per Steinbrück mit am Tisch hätten, dann könnten wir das noch ausführen und ansonsten.
Der würde es aber, ja, das wäre ein eigenes Thema wert.
Ein Gedanke noch dabei und auch da habe ich letztendlich beim Blick in die Statistiken gedacht, möglicherweise zeigt ja Corona da nur etwas, was wir auch insgesamt sehen. Ne? Also der Alkoholkonsum pro Kopf, zumindest auf Deutschland bezogen, Beim Bier habe ich hier das auch wirklich auf dem Bildschirm. 1999 123 Liter pro Kopf. Heute sind es noch, also vor Corona, 94 Liter pro Kopf. Das heißt, kann man das so generell sagen? Die Leute trinken weniger?
Ja, also das zeigt sich bei fast allen alkoholischen Getränken. Der Wein ist auch mal, also gut, das ist ja jetzt nachkriegsbedingt in der Bundesrepublik anders, aber der Weinverbrauch ist ungefähr seit Mitte der 70er Jahre etwa gleich geblieben. Es gibt eher eine Orientierung, dass es qualitativ besser wird, wobei einfach der Wein auch über die Jahre viel besser geworden ist. Aber wenn Sie ins europäische Ausland gucken, in die Weinländer Frankreich, Italien, wo früher also unfassbare Mengen getrunken wurden, das ist mittlerweile auch vorbei.
Ich habe das auch mal schmerzhaft hier selbst im Radio erlebt. Da hatte ich so eine Silvestersendung und hatte extra für mich und die drei Gäste, die kamen, eine Flasche Champagner besorgt. Wohl zugehört an dieser Stelle nicht von öffentlich-rechtlichen Geldern, sondern aus dem eigenen Salär. Ich war letztendlich der Einzige, der davon getrunken hat. Die anderen wollten nur Wasser haben. Mit der Folge, dass ich am Ende so ein bisschen gelallt habe in der Sendung.
Das war bestimmt sehr heiter.
Wir sind ja hier gleich durch und dann können wir mal überlegen, was wir noch so machen mit der Zeit. Neue Diskussion um das Wahlrecht, also die nicht ganz unwichtige Frage, wie wir unseren Bundestag wählen. Knut Bergmann ist an meiner Seite. Als Politikwissenschaftler haben Sie den Blick zum Beispiel sehr detailliert auf die Bundestagswahl 1998 gelegt. Sie waren, bevor Sie dann jetzt beim Institut der Deutschen Wirtschaft angefangen haben, bei Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten, Redenschreiber. Also für Sie ist diese Debatte nicht ganz neu, die ja auf den ersten Blick erstmal total verworren ist. Wir haben im Prinzip ein klares Ziel. Dieser Bundestag muss kleiner werden. Da gibt es so diese zwei zentralen Zahlen. Wir haben 709 Abgeordnete im Moment und das sind schlappe 111 Abgeordnete mehr, als der Bundestag eigentlich haben soll von der festgelegten Regelgröße. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da so viele komplizierte Fragen anliegen. Man könnte natürlich erstmal fragen, warum ist es so schwer, da eine Lösung zu finden?
Ganz einfach, weil wie immer in der Politik, da stehen handfeste Interessen gegeneinander. Diese Vergrößerung des Bundestages ist darüber zustande gekommen, dass es die sogenannten Überhangmandate gibt. Das ist dann schon relativ, also wenn Abgeordnete direkt gewählt werden in ihren Wahlkreisen, kriegen sie auf jeden Fall das Mandat. Und da wird dann entsprechend das sind oft mehr Abgeordnete als in dem jeweiligen Bundesland über die Liste, also das Zweitstimmenergebnis den Parteien zustehen würde. So, das ist zum Beispiel in Bayern gewinnt eben notorisch die CSU alle Wahlkreise und hat dadurch einige Abgeordnete mehr, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen würden, also nach der Verhältniswahl. Und das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen durch das Wahlverhalten. Also ich glaube, es hat 1994 gab es noch insgesamt 16 Überhangmandate, jetzt sind es eben 111. Und das ist problematisch. Aber die Frage ist natürlich, kann man einem direkt gewählten Abgeordneten das Mandat verwehren? Oder, und das ist ja die Lösung, die jetzt in allen Vorschlägen, die da im Schwange sind, diskutiert wird, kann man die Zahl der Wahlkreise verkleinern? Wir haben jetzt 299 Wahlkreise. Und die Frage ist, kommt man runter auf 270, 250, dass eben die Listenwahl zunimmt. Und es ist halt nachvollziehbar, dass die CSU sagt, wir wollen bei dem Wahlrecht bleiben, wie es jetzt ist, dass die Direktmandate ziehen, dass die SPD auf der anderen Seite sagt, wir wollen die Listen stärken, das ist auch nachvollziehbar.
Genau, und auch die Oppositionsparteien, Linke, ja. Grüne, FDP, die haben heute nochmal in einer Pressekonferenz ihr Modell vorgestellt. Aber letztendlich, man muss einen Tod sterben in dieser Debatte. Also entweder man hat, man schwächt das Direktmandat, den direkt gewählten Abgeordneten, dadurch, dass die Zahl beispielsweise reduziert wird. Es ist jetzt sogar in der Diskussion, dass nicht alle Direktmandate dann auch wirklich sozusagen besetzt werden, wenn eine Partei zu viele hat. Eine Möglichkeit, oder man sagt, der Bundestag ist eben nicht repräsentativ über das Zweitstimmergebnis immer und per se. So war das ja früher im Bundestag. Da gab es nur die Überhangmandate, die wurden aber nicht ausgeglichen für die anderen Parteien.
Es ist natürlich, also genau, ein Tod muss man sterben, entweder oder. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das etwas eleganter ausgedrückt. Er sprach von der Quadratur des Kreises, die da jetzt anstünde. Wenn man da noch mal ein bisschen tiefer reingeht, wir haben ja die Diskussion gehabt in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder um fehlende Repräsentanz und dass die Bürgerinteressen nicht genügend vertreten werden und dass die Politiker zu weit weg sind von den Bürgern. Nur wenn man sich vor Augen hält, dass wir eben auch wieder da ein föderales Land mit sehr unterschiedlichen Wahlkreisen sind, der größte Wahlkreis, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, an der Seenplatte, Landkreis Rostock, hat 6.300 Quadratkilometer. So, da sind Sie als Abgeordneter vom einen zum anderen Ende, brauchen Sie ganz schön lange. Und dementsprechend, da wohnen 40 Personen auf einem Quadratkilometer. So. Und der kleinste Wahlkreis, den es gibt, ist hier in Berlin, Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg. Da sind es gerade 25 Quadratkilometer und der am dichtesten besiedelte Wahlkreis, den es überhaupt gibt. Und das ist dann eine Frage der Repräsentanz. Und ich persönlich finde es hochproblematisch, wenn man direkt gewählte Abgeordnete nicht das Mandat geben. Das ist, glaube ich, auch ein Vorschlag, der mittlerweile vom Tisch ist, sondern es ist dann die Frage eben, kann man die Wahlkreise anders zuschneiden? Da würde man natürlich sagen, ja, dann in den ländlichen Räumen lässt man die gleich und dann in Ballungsgebieten weitet man sie aus. Nur dann haben sie auf einmal sehr ein Repräsentationsproblem, weil auf einmal der eine Abgeordnete 100.000 Wähler vertritt und der nächste dann eben 250.000.
Das wären Verhältnisse wie im Europäischen Parlament gerade im Moment, wo man das nicht anders hinkriegt. Sonst müsste es über 1.000 Abgeordnete haben. Aber ich finde auch nochmal interessant bei diesen Direktmandaten, Sie haben das genannt, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, das ist ja so ein Wahlkreis, den haben die Grünen als einen der ersten überhaupt mal gewonnen, weil das da möglich war, aber ich glaube damals schon Christian Ströble nur mit gerade mal so knapp unter 30%. Mittlerweile gibt es ja viele Wahlkreise, wo durch die Zersplitterung des Parteiensystems die direkt gewählten Kandidaten, das waren ja früher irgendwie so die Könige des Wahlkreises, die hatten dann 40-50% im Rücken, jetzt mit 25-27% ganz knapp so das Foto Finishing hinkriegen, wo man sich ja natürlich auch fragen kann, funktioniert das heute eigentlich noch oder müsste man da nicht auch zum Beispiel über eine zweite Runde oder Präferenzwahlsystem nachdenken, also dass dann die Wählerinnen und Wähler nicht im Prinzip einen Wahlkreisabgeordneten kriegen, der von 60-70% gar nicht gewählt wurde?
Das Problem haben sie natürlich in der Demokratie immer. Da könnte man jetzt ganz simpel gegenhalten, was ist denn eigentlich mit den Nichtwählern? Also in Deutschland ist die Wahlbeteiligung ja immer noch erfreulich hoch, also insofern sind immer noch relativ viele Wähler immer dabei. Ich glaube nur, also mein Gefühl sagt mir, dass so verhakt das jetzt auch im Bundestag schon ist, wenn man da wirklich den ganz großen Wurf macht, wo man auch nie genau weiß, welche Folgen das dann jeweils politisch hat, ist das tatsächlich zu fragen, ist das klug? Und was man zumindest weiß, es wird politisch kaum durchsetzbar sein.
Kurze Frage noch zum Schluss. Apropos politisch kaum durchsetzbar, kriegen die das hin bis 2021?
Wenn ich das richtig weiß, glaubt der Bundestagspräsident daran nicht mehr und hat eben einen eigenen Vorschlag gemacht, der eben nur einmalig für die nächste Bundestagswahl gelten soll. Und das deutet natürlich darauf hin, dass es wahrscheinlich schon ein großer Schritt wäre, wenn man nur das hinbekäme.
Wenn Sie im Laufe des Tages Nachrichten nicht nur hören, sondern auch sehen, dann werden Sie beeindruckende Bilder aus Moskau sehen. Eine gigantische Militärparade, Erinnerungen an den Sieg über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren. Ja, es gibt da viele stimmungsvolle Berichte aus Moskau heute Mittag, die eben vor allem von dieser massiv großen Parade berichten, Knut Bergmann. Eine Parade, die so groß ist wie noch nie offenbar in der russischen, in der sowjetischen Geschichte. Wie wirkt das auf Sie? Ist das Teil einer Erinnerungskultur, wie sie nötig ist, oder ist das zu großspurig?
Das muss letztlich jedes Land und jedes Volk und jeder Staatspräsident für sich selbst entscheiden. Das heute ist ja die am 9. Mai ausgefallene Parade in Moskau, in Erinnerung eben an den 75. Jahrestag des Kriegsendes. Ich finde persönlich, aber das ist jetzt eine sehr deutsche Sicht, Militärparaden generell befremdlich. Und ich finde sie umso befremdlicher, wenn sie dann auch so einen waffenstarrenden Charakter bekommen, wie das bei Bildern in Russland zumeist der Fall ist. Also ich habe, wenn ich da mal in die deutsche Geschichte gucke, ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, als zum ersten Mal das Eurocorps, wo eben Deutsche und Franzosen gemeinsam dienen, über den Champs-Élysées in Paris paradiert sind. Da habe ich gedacht, das ist ein Zeichen von Frieden.
Es bestünde ja zumindest auf den Tribünen, jetzt nicht unbedingt da, wo die Soldatinnen und Soldaten marschieren, aber auf der Tribüne die Möglichkeit, da einen Schulterschluss zu demonstrieren. Ich sage das vorweg mit Blick darauf, wer heute da alles nicht da ist. Da sind viele nicht da, unter anderem auch keine hochrangigen deutschen Vertreter. Der deutsche Botschafter ist bei der Parade dabei. Ist das zu wenig? Ich habe mich das gefragt, ich bin nicht ganz schlüssig, aber ich hatte gedacht, naja, vielleicht etwas hochrangiger von deutscher Seite bei aller Zurückhaltung auch gegen Wladimir Putin bei diesem Datum oder bei diesem Ereignis wäre vielleicht angemessen.
Der deutsche Botschafter in Moskau ist ja immerhin der höchste Repräsentant der Bundesrepublik in Russland. Ansonsten ist das eine politische Bewertungsfrage, die jetzt gerne bemäntelt wird mit dem Argument, wegen Corona kann man ja nicht reisen.
Ja.
Aber wenn ich das richtig weiß, sind die Vertreter der westlichen Staaten heute in Moskau, sind die Präsidenten von Serbien und der Republik Moldau. Das heißt, also auch Emmanuel Macron, der eigentlich zugesagt hatte für den 9. Mai, anders als sein Vorgänger Hollande 5 Jahre zuvor, der eine Einladung abgelehnt hatte. Also Macron wollte eigentlich fahren, ist jetzt aber auch nicht dabei, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann die Bundeskanzlerin gut verstehen, dass sie nicht gefahren ist oder den Bundespräsidenten, dass er nicht gefahren ist. Die deutsch-russischen Beziehungen sind nun einfach momentan nicht sonderlich gut. Und man darf natürlich, da geht es jetzt gar nicht mal darum, um diesen Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag vor 5 Jahren, diesen Mord im Tiergarten oder die Propaganda, die Russia Today hier in Europa betreibt und wovon eben auch Deutschland betroffen ist. Aber Sie haben natürlich sofort das Problem, dass wenn Sie dem russischen Militär dort eine Referenz erweisen oder eben auch Staatschef Putin in diesem Kontext, dass Sie natürlich sofort bei der Frage sind, wie das eigentlich mit der Annexion der Krim zu sehen ist. Und ist das nicht eine Legitimation dessen, was da in der Ukraine passiert? Und das ist schon hochproblematisch.
Knut Bergmann war mein Gast in dieser Stunde, Leiter des Berliner Büros des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ich habe vieles von Ihnen gelernt, aber vor allem eine Sache nehme ich mit: 2019er Weinjahrgang kaufen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Unbedingt. Tschüss.